bekannt waren. Abraham Lincoln soll gesagt haben, viele Male fand ich mich auf meinen Knien wieder, in dem Wissen, dass ich nirgendwo anders hätte hingehen können. Meine eigene Weisheit schien für diesen Tag nicht genug. In einer Biografie über Foo Fighters-Sänger Dave Grohl heißt es, dass er verzweifelt betete, als ihr Schlagzeuger auf einem Festival eine Überdosis nahm. Er sagte, ich bin nicht religiös, aber ich war außer mir vor Angst. Leben ist mehr. Und irgendwie scheint jeder Mensch das irgendwann, irgendwo, irgendwie zu ahnen. Mehr als das, was ich sehen kann, was ich anfassen kann, was ich riechen kann, was ich fühlen kann. Mehr als Dinge, mehr als Personen, mehr als Ereignisse. Und auch Jesus betete. Er betete ständig. Und wir lesen an vielen Stellen, dass er sich zum Beten zurückzog, an einsame Orte, auf einen Berg, morgens früh, an einem einsamen Ort, in der Wüste, die ganze Nacht durch. Und nachdem Jesus eines Tages Stopp machte, um zu beten, fragte ihn ein Jünger diese bekannte Frage, die wir im Bibeltext gehört haben. Und es gibt tatsächlich nur diese eine Stelle in den Berichten über Jesus, in denen die Jünger ihn bitten, etwas zu lernen. Und ich weiß, die hätten dann auch einfach fragen können, wie man Wasser zu Wein macht. Aber sie wollten wissen, wie man betet. Und es ist schon auch verrückt, dass Jesus sich nicht einfach hinsetzt und sagt, Leute, ihr fragt ja nicht, deswegen, ich erzähle euch mal was, hier Stichwort Gebet, dann mal was vorbereitet. Die Jünger kommen auf ihn zu. Sie wollen, dass er sie beten lernt. Und wir haben sogar gehört, dass die Jünger mitbekommen haben, dass Johannes seinen Jüngern ein Gebet gelehrt hat. Und vielleicht kannten sie das sogar. Aber sie wollten, dass Jesus sie beten lernt. Weil sie ihn kannten, mit ihm unterwegs waren, weil sie sein Gebetsleben mitbekamen, weil sie sein Leben kannten und weil sie wussten, welche Bedeutung Gebet auf alles hatte, was er tat. Weil irgendwas war, das so anziehend war, dass sie es auch wollten. Und jetzt stehen wir hier, 2000 Jahre später, und ich frage mich, was ist passiert? Wenn ich auf mein Leben schaue, wenn ich mit Freunden im Gespräch bin, mit Bekannten, immer wieder kommt diese Frage auf, was ist passiert? Wann wurde Beten so schwierig? Wann wurde Beten so ein Krampf? Wenn Gott immer noch Gott ist, wenn ich heute noch mit dem gleichen Gott kommunizieren kann, mit dem Jesus bei jeder Gelegenheit im Gespräch war, warum fällt es mir so schwer? Und ich möchte heute mit euch über drei Gründe nachdenken, die uns vom Beten abhalten, die uns das Beten schwer machen. Weil ich glaube, dass es wichtig ist, sich das mal bewusst zu werden und es mal zu reflektieren und es vielleicht auch ein bisschen zu entwaffnen. Der erste Grund ist der Rahmen, in dem wir leben. Der Philosoph Charles Taylor hat 2007 ein Buch mit dem Titel A Secular Age, ein säkulares Zeitalter, veröffentlicht. Ein Buch, das einige Autoren, mit denen wir uns gerade so in der Leitung beschäftigen, Bezug nehmen. Eine Arbeit darüber, was es heißt, in einem säkularen Zeitalter zu leben, denn das tun wir. Angetrieben von der Frage, wie hat sich, oder beziehungsweise was hat sich in der westlichen Zivilisation von 1500 bis, sagen wir, in die 2000er verändert, von es ist unmöglich, nicht an Gott zu glauben, hinzu es ist nahezu unmöglich, an Gott zu glauben. Und Taylor macht es sich nicht einfach. Säkularität ist für ihn nicht einfach, die Welt ist böse und gottlos. Säkularität ist für ihn zunächst mal die Anfechtbarkeit des Glaubens. Und er fragt, wie hat sich das Wasser verändert, in dem wir schwimmen? Wie haben sich die Bedingungen der Plausibilität für Glauben in den letzten 500 Jahren verändert? Und er tut das auf ca. 1000 Seiten, denen ich mich gerade erstmal über Sekundärlektüre und Podcasts und Vorträge näher. Aber ich merke schon jetzt, wie wichtig das für mich ist und wie gut es mir tut, mich dieser Dinge einfach nochmal neu bewusst zu werden. Auch so ganz offensichtliche Dinge wie, dass niemands Glauben mehr universell ist. Kein Glaube ist mehr übergreifend, sodass ich annehmen könnte, jeder glaubt, was ich glaube. Die christlich geprägte kollektive Glaubens- und Sinnstruktur hat sich mehr und mehr zu einer Gesellschaft der Individuen entwickelt. Meine Identität wird nicht mehr durch Gott und Familie bestimmt, sondern durch mich selbst. Und die Suche nach dem wahren, authentischen Selbst und dem richtigen Lebensweg hat das Religiöse und die Familie, diese Einbettung darin, ersetzt. Ich kann davon ausgehen, dass jeder Bewohner in meiner Straße was fundamental anderes glaubt als ich. Und es macht aber jeden Glauben auch erstmal sehr fragil. Ich komme zwangsläufig ständig und immer wieder in Situationen, wo ich meinen Glauben hinterfragen muss, wo ich mich fragen muss, warum glaube ich eigentlich, was ich glaube? Und Taylor sagt eben, dass das jeder tut, ob religiös oder nicht. Eine weitere Veränderung unter vielen, aber eine entscheidende für unsere Frage ist der Rahmen, eben, in dem wir leben. In unserem säkularen, spätmodernen Westen leben wir in einem Rahmen, der geprägt ist von einer gewissen Ernüchterung. Wir sind entzaubert. Taylor nennt es den immanenten Rahmen, ein Rahmen, der alles ausschließt, was übernatürlich, überirdisch, unsichtbar ist und was die Vorstellung einer Ewigkeit angeht. Von einem Leben, das maßgeblich geprägt war von dem, was der Mensch nicht sieht, von Unsichtbarem, von Übernatürlichem, hin zu einem Leben, das maßgeblich geprägt ist vom Sichtbaren, vom Natürlichen, vom Irdischen, in dem auch nichts anderes auf den Menschen Einfluss hat. Von einer Zeit, in der Naturphänomene immer irgendwie eine höhere Bedeutung hatten, zu einer Zeit, für die es für alles eine wissenschaftliche Erklärung gibt. Von einem gewissen magischen Denken zur Ernüchterung, vom Glaube zu Zweifel. Und Taylor spricht davon, dass dieser Zweifel überall herrscht. Der Gläubige zweifelt seinen Glauben an und der Zweifler zweifelt seinen Zweifel an. Der Gläubige wird vom Zweifel eingeholt und der Zweifler wird vom Glauben eingeholt. Weil der Mensch eben doch irgendwie diese Ahnung hat, von der ich am Anfang gesprochen habe. Julian Barnes schreibt in einem seiner Bücher, ich glaube nicht an Gott, aber ich vermisse ihn. Ich glaube nicht an Gott, aber ich vermisse ihn. Und ich glaube, das trifft ziemlich gut das Lebensgefühl des säkularen Zeitalters. Wisst ihr, das Thema ist zum einen natürlich super spannend für mich, aber zum anderen gerade wirklich wichtig und hilfreich. Denn es hilft mir zu verstehen. Es hilft mir zu verstehen, wo wir so als Gesellschaft stehen. Und es hilft mir zu verstehen, was mein Denken prägt und was dementsprechend auch mein Fühlen prägt. Es hilft mir zu verstehen, warum ich in meinem Glauben von so vielen Zweifeln geplagt bin. Was, wenn doch alles nur Einbildung ist? Was, wenn die anderen doch recht haben? Kann ich das wirklich glauben? Funktioniert Gebet wirklich? Was, wenn es doch nichts bringt? Was, wenn meine Gebetserhörung oder ein besonderes Erlebnis doch nur Zufall, weil ich da vielleicht ein bisschen zu viel reingesehen habe? Ich hatte in den letzten Wochen zwei solcher Erlebnisse, wo sich dieser Rahmen geöffnet hat, wo ich mich von Gott wirklich beschenkt gefühlt habe. Ein Erlebnis, das irgendwie mein gewohntes Erleben so ein bisschen gesprengt hat. Das hat da irgendwie nicht so richtig reingepasst. Und ich habe wirklich schon Tage danach gemerkt, habe Gedanken wahrgenommen, die das alles anzweifeln. So eine Unsicherheit, damit umzugehen, dass ich mir fast schon gewünscht habe, ich hätte es nicht erlebt, um es jetzt nicht einordnen zu müssen. Um jetzt nicht sagen zu müssen, Gott hat unerwartet durch einen anderen Menschen in mein Leben gesprochen und mich dabei irgendwie naiv oder kindisch zu fühlen. Wisst, ich will sicher nicht zurück ins Mittelalter. Ich habe in einem anderen Vortrag gehört, man hatte so die Vorstellung von so einem ganz durchlässigen Selbst auch. Und wie gesagt, ich habe in einem Vortrag gehört, dass Menschen im Mittelalter sogar schwangeren Frauen gesagt haben, geh besser nicht in den Zoo, weil wenn du einen Elefant siehst, am Ende kriegt dein Kind große Ohren. So. Und da will ich nicht zurück. Und ich bin auch nicht der Typ, der sagt, früher war alles besser. Aber ich glaube, wenn wir über Spiritualität sprechen, wenn wir über Gebet sprechen, dann ist es wichtig zu reflektieren, was sind die Umstände, in denen ich lebe. Was prägt mein Denken? Was ist der Rahmen, in dem ich lebe? Und ich habe gemerkt, dass ich diese Zweifel, in denen ich mich immer wieder befinde, dass vielleicht auch einfach darin begründet sind, dass ich Kind meiner Zeit bin. Und dass diese Scham, so dieses komische Gefühl, immer wieder mich so falsch zu fühlen, vielleicht erstmal verständlich sind. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, Zweifel neu zu bewerten. Sie nicht als Feind zu betrachten, sie zu verteufeln, dass wir sie nicht unterdrücken, dass wir sie nicht verstecken, sondern dass wir sie so als einen Begleiter wahrnehmen. Und ich habe in den letzten Wochen gemerkt, beten lernen heißt für mich vor allem immer wieder Gott trotz meiner Zweifel suchen. Ihm trotz meiner Zweifel Zeit schenken. Mich dieser Realität außerhalb dieses immanenten Rahmens bewusst zu öffnen. Ihm meine Zweifel zu nennen. Sie vor Gott auszubreiten und auf seinen Frieden zu hoffen. Und immer wieder kommt mir dieser Vers in den Sinn, Philipper 4, 6 bis 7, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Ein zweiter Grund, warum das Gebet so schwer fällt, ist das innere Skript, nach dem ich lebe. Pete Scazzaro hat folgenden Satz in seiner Kirche geprägt. Jesus might live in your heart, but Grandpa lives in your bones. Also Jesus mag in deinem Herzen leben, aber Opa steckt in deinen Knochen. Was er damit sagen will, ist, wir haben eine Geschichte, die uns geformt hat. Wir haben eine Familie, die uns geformt hat, auch durch Abwesenheit. Von denen wir Verhaltensmuster übernommen haben, gute und schlechte. Muster, die von Generationen, von einer zur nächsten weitergegeben, bewusst oder unbewusst. Wir haben einschneidende Dinge erlebt, positive, traumatische, manche davon schon vor unserer Geburt. Und zwischen all dem haben wir Botschaften erhalten, die wir für uns bewerten und interpretieren. Wir haben Rollen entwickelt, denen wir glauben, entsprechen zu müssen. Wir haben bewusst oder unbewusst Glaubenssätze formuliert, die beeinflussen, wie wir unsere Welt wahrnehmen. Und das Gravierende daran ist, viele davon sind Lügen. Sie sind schlicht einfach nicht wahr. Und wer öfter mit mir im Gespräch ist und wer auch meine Geschichte kennt, der weiß, dass das mein Thema der letzten 5 Jahre ist. Und ich bin mehr denn je davon überzeugt, dass unsere Skripte eben auch unsere Spiritualität, unseren Glauben beeinflussen. Vor allem, wenn wir sie uns nicht bewusst sind. Ich lese euch Nummer 3 meiner Glaubenssätze vor, die ich im Laufe meines Lebens unbewusst formuliert habe. Ich muss immer gefallen und darf nie enttäuschen. Ich bin entweder nur gut oder nur schlecht. Ich bin alleine. Und es ist für mich heute keine Frage mehr, warum das mit mir und Gott über weite Strecken in meinem Leben einfach nicht funktioniert hat. Warum ich Gott irgendwie scheinbar nur dann erlebt habe, wenn ich selber geglaubt habe, dass ich es jetzt auch verdient habe. dass ich Gott eigentlich nur enttäuschen kann. Warum ich letztlich doch nicht so richtig dran geglaubt habe, dass mein Gebet irgendwo ankommt oder dass es irgendwen interessiert. Also bin ich immer extremer geworden. Ich bin von A nach B gepilgert und dachte, irgendwo werde ich bestimmt auch das erleben, wovon alle sprechen. Aber irgendwann ist es gekippt. Ich wurde zynisch, verletzt, ich habe mich hart gemacht, ich habe mich zurückgezogen, um mich zu schützen. Ich habe mich immer als Christ bezeichnet, aber so sah es in mir aus. Es hat 3 Jahre gedauert, um mir einen Großteil davon überhaupt erstmal bewusst zu werden, und ich bin immer noch dabei. Aber ich durfte gleichzeitig schon anfangen zu lernen, auch durch Mosaik, mich mit vielem zu versöhnen und neue Erfahrungen zu machen. Und vor allem zu lernen, Gottes Wahrheit über meine Gefühle zu stellen. Ihm meine Zeit zu schenken, auch wenn es sich dabei anfühlt, als wäre ich alleine und als wäre es Zeitverschwendung. Mir seine Wahrheiten ins Herz zu massieren, meine Glaubenssätze von seinen Aussagen über mich überschreiben zu lassen, mein Denken von ihm verändern zu lassen. Was sind deine Glaubenssätze? Was ist dein Skript, das dich davon abhält, zu beten? Oft sind Sätze wie, ich muss alles zusammenhalten, so der innere Weltretter, der gar keine Zeit hat zum Beten. Ein leistungsorientiertes, es ist nie genug. Ein resigniertes, es bringt ja doch alles nichts. Ein neidisches, es passiert doch eh immer nur bei den anderen. Oder so ein zynisches, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Johannes Calvin hat geschrieben, die Erkenntnis über Gott und über uns selbst sind miteinander verbunden. Ohne Selbsterkenntnis keine Gotteserkenntnis, ohne Gotteserkenntnis keine Selbsterkenntnis. Und ich glaube, dass unsere Spiritualität immer ein Wechselspiel sein wird aus Gotteserkenntnis und Selbsterkenntnis. Wir dürfen uns erforschen, dürfen uns unserem inneren Chaos bewusst werden, dass sie in die Augen, diesem Chaos in die Augen sehen und immer wieder erfahren, wie sehr wir Gott brauchen. Dass er sich als unser Gott erweist. Wir dürfen erfahren, dass vieles von dem, was wir denken und fühlen, nicht der Wahrheit entspricht. Wir dürfen den Mut haben, all das Chaos, die Enttäuschung, den Zynismus vor ihm auszubreiten und darauf vertrauen, dass er sich ihm annimmt. Ob wir das in dem Moment fühlen oder nicht. Er möchte unser Denken erneuern. Also der Rahmen, in dem wir leben, unser inneres Skript. Mein dritter Grund, unser Bild von Gott. Pete Gregg, Gründer von 24/7 Prayer, schreibt, nach über 25 Jahren als Pastor, von denen ich 20 über Gebet gelehrt habe, kam ich zu dem Schluss, das häufigste und größte Problem der Leute mit Gebet ist Gott. Sie sehen ihn mit finsterer Miene, ständig missbilligend, andauernd enttäuscht, während er im Gebet besänftigt und überzeugt werden muss. Und er sagt dann, es ist absolut verständlich, dass man vor so einem Gott flieht. Welches Bild hast du von Gott? Welches Gefühl hast du, wenn du über Gott nachdenkst? Als Jesus von seinen Jüngern gefragt wird, kannst du uns beten lernen, setzt er zuerst den Fokus darauf, zu wem sie beten sollen. Zu einem Vater. Unser Vater im Himmel. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es passiert irgendwie super leicht, dass man diese ersten Worte vom Vater Unser irgendwie als so eine Art höfliche Anrede wahrnimmt oder so ein förmlicher Handschlag, so ein Klopfen an der Tür, und danach spricht man dann über die eigentlichen Dinge. Aber es ist ganz, ganz anders. John Tyson sagt, das Bild, das wir von Gott haben, bestimmt den Grad unserer Aufrichtigkeit, die Aufrichtigkeit unserer Gebete. Also nochmal, wer ist Gott für dich? Wenn du betest, unser Vater, zu wem betest du? Kannst du ihm vertrauen? Ist er gut? Mag er dich? In welcher Stimmung ist er? Wie denkt er über dich, wenn du mal wieder vor ihm auftauchst? Jesus lädt seine Jünger ein, zu seinem Vater zu beten. Zu unserem Vater zu beten. Und sie kannten das Bild von Gott als Vater, aber ihn so zu nennen, so zu ihm zu beten, das war neu. Und Jesus lädt sie in eine neue, ungeahnte Nähe zu Gott ein. Zu einem Gott, der näher ist als nah. Zu einem Gott, der uns sieht. Zu einem Gott, der uns zutiefst kennt. Im Königebuch heißt es, Gott kennt unsere verborgensten Gedanken und sieht uns ins Herz. Einem Gott, der an uns interessiert ist. Er lädt uns zu einem Gespräch mit einem Gott ein, bei dem wir nicht sein müssen, was wir nicht sind. Wir dürfen lernen, radikal ehrlich zu sein vor Gott. C.S. Lewis hat gesagt, wir müssen lernen, vor ihm abzulegen, was in uns ist, nicht was in uns sein sollte. Und ich glaube, wir beten manchmal auf so eine unehrliche Art und Weise, basierend auf unserer Vorstellung davon, was Gott hören will. Aber wir dürfen kommen, wie wir sind. Wir dürfen beten, was wir können. Sagen, wie es ist. Und Jesus beschreibt Gott im Gleichnis vom verlorenen Sohn als einen Gott, der überaus freundlich, überaus liebevoll und warmherzig ist. Ein Gott, dessen Arme jederzeit für uns geöffnet sind. Wann immer wir uns ihm nähern, wo immer wir herkommen, was immer wir getan haben. Ich will das mehr und mehr verstehen und ich will vor allem diesen Vater mehr und mehr verstehen. Ich habe das so bitter nötig. Und ich will, dass das mein Gebet verändert. Und ich will es lernen. Ich glaube, die Jünger sprechen nicht umsonst vom Lernen. Gebet ist etwas, das wir sofort und jederzeit tun können, aber wir werden hier immer Lernende sein. Und deswegen wollen wir das auch gemeinsam tun. Wir haben schon letzten Mittwochmorgen angefangen mit dem Morgengebet. Wir möchten euch dazu einladen, mittwochs morgens zu uns ins Büro zu kommen, mit dem Morgengebet zu starten und irgendwie eine Regelmäßigkeit da reinzubekommen, einen Rhythmus. Denn wir müssen das lernen. Wir dürfen es lernen. Und das braucht Mut. Es braucht Mut, sich für die Wirklichkeit außerhalb dieses Rahmens zu öffnen. Sich auf etwas zu verlassen, das nicht sichtbar ist. Auf etwas zu vertrauen und zu warten, das ich nicht greifen kann. Von etwas zu sprechen, das totgeglaubt ist. Es braucht Mut, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, die eigenen Skripte verstehen zu lernen. Wie und warum ich Dinge und Erlebnisse bewerte. Sich nach Enttäuschung immer wieder verletzlich zu machen. Es braucht Mut, sich mit seinem Bild von Gott auseinanderzusetzen. Meine Gefühle und Gedanken über Gott ehrlich zu äußern. Ehrlich zu fragen, zu wem bete ich? Es braucht Mut, sich neu oder vielleicht zum ersten Mal auf diesen Vater einzulassen. Auf eine Nähe, die wir nicht immer spüren können, aber die uns verheißen ist. Meister Eckhart, ein Mystiker, hat paraphrasiert gesagt, dass die besten Bedingungen für Gebet sind folgende vier. In Trauer, Langmut und Geduld. Ein ehrliches Herz und im Beten selbst Beharrlichkeit. Ich wünsche uns Mut zum Gebet. Und ich wünsche mir, dass dieses Gebet unsere Kirche verändert.